Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Noch vor Beginn des heutigen UN-Klimagipfels in New York haben sich 66 Staaten dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Schützenhilfe erhalten diese Länder durch eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um eine bisher übersehene Wasserquelle auf dem Mond und eine unterschätzte Gefahr von Kohlekraftwerken in den USA. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Wenn Kohle in Kraftwerken verbrannt wird, dann entsteht dabei nicht nur Kohlendioxid, sondern auch Asche. In den USA werden diese Rückstände in Deponien oder auch in Staubecken abgelagert. Dabei enthält die Asche aber hohe Konzentrationen an giftigen, teils krebserregenden Stoffen. Und deshalb ist sie zurzeit ein Thema auf der Tagung der Geologischen Gesellschaft der Vereinigten Staaten, die in dieser Woche in Phoenix, Arizona stattfindet. Ein Team, das seit 10 Jahren die Umweltfolgen der Entsorgung von Asche untersucht, stellt dort seine Ergebnisse vor. Und die legen nahe, dass die Probleme weitaus größer sind als von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Es geschah am 22. Dezember 2008. In der Nacht brach in Kingston, Tennessee, der Damm eines Stausees, in dem das örtliche Kohlekraftwerk seine Asche gesammelt hatte. Millionen Kubikmeter einer schwarzen Flut ergossen sich über das Land. Monatelang waren rund 400 Arbeiter mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. 10 Jahre später waren mehr als 200 von ihnen an Krebs erkrankt, 36 bereits gestorben. Der Unfall warf ein Schlaglicht auf die Gefahren, die von den nicht abgedichteten Deponien und Staubecken für Kohleasche ausgehen. Allein in den USA gibt es mehr als 1400 von ihnen.
Die Umweltfolgen von Kohleasche wurden lange vernachlässigt. Erst der Unfall von Tennessee hat dafür gesorgt, dass das Thema öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr.
Erklärt Avner Argosch von der Duke University. Kohleasche enthält große Mengen an giftigen Stoffen und Schwermetallen, die im Wasser löslich sind. Um die Risiken abschätzen zu können, haben Avner Argosch und sein Team Methoden entwickelt, um Kohleasche in der Umwelt zu identifizieren. Denn sie bleibt anscheinend nicht dort, wo die Unternehmen sie ablagern.
Damit konnten wir jetzt erstmals zeigen, dass Kohleasche in einen See im östlichen Teil von North Carolina gelangt ist. Die Belastung im Sediment des Southern Lakes ist sehr hoch, sogar höher als in dem Schlamm, der in Tennessee ausgetreten ist und das Land überflutet hat.
Arsen, Selen, Antimon, Cadmium, Thallium. Die Liste der gefundenen Elemente liest sich wie ein Who's Who der Gifte im Periodensystem. Die Forscher konnten auch beweisen, dass sich diese Stoffe aus den Seesedimenten lösen.
Wir haben dazu die Otolithe vermessen, die, wenn man so will, Fischohrknochen, die aus Kalk bestehen. Wir messen darin Stoffe, die die Kontamination des Wassers durch die Kohleasche beweisen und zeigen, dass die Schadstoffe über das Wasser oder die Fische zum Menschen gelangen könnten.
Der Sutton Lake ist keine künstlich angelegte Deponie, sondern ein Naherholungsgebiet. Wie also ist die Kohleasche hineingelangt?
Unserer Meinung nach sind dafür Hurricanes verantwortlich, besser die Überschwemmungen, die sie verursachen. North Carolina hat in den vergangenen 10 Jahren viele Hurricanes erlebt und in Zukunft werden das aufgrund des Klimawandels noch mehr werden. Jedes Mal, wenn ein Hurricane eine Überschwemmung auslöst, wird Kohleasche aus der Kraftwerksdeponie ausgewaschen und in den Teich geschwemmt.
Das Problem betrifft nicht nur den Sutton Lake. Messungen in anderen Seen legen nahe, dass es dort ähnlich aussieht. Dagegen etwas zu unternehmen, dürfte künftig noch schwieriger werden als ohnehin schon.
Nach der Katastrophe von Tennessee hatte die Obama-Regierung dafür gesorgt, dass die Ablagerung von Kohleasche etwas besser reguliert wird. Die Umweltschutzbehörde der Regierung Trump möchte diese Maßnahmen jedoch wieder aufheben, damit die Kraftwerke ihre Asche ohne Einschränkungen deponieren können. Am 2. Oktober soll in Washington eine Anhörung stattfinden, an der ich teilnehmen werde. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern möchte ich deutlich machen, wie riskant das für die Umwelt ist.
Doch optimistisch, dass ihnen das gelingt, ist Avner Argosch nicht.
Die Asche aus Kohlekraftwerken als Gefahr für die Umwelt, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und nicht nur die Asche bereitet Probleme, sondern natürlich auch das Kohlendioxid. Doch auch beim Klimaschutz geht es nicht so recht voran. Länder wie Russland, Indonesien oder die Türkei sind weitgehend untätig. Die USA haben die Förderung von Schiefergas und Öl sogar noch ausgebaut. Und auch bei den jährlichen Weltklimakonferenzen herrscht weitgehender Stillstand. Irgendwann ist da wohl dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres der Kragen geplatzt. Jetzt lädt er zum eigenen Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York ein. Wissenschaftler unterstützen ihn dabei und haben nun einen aktuellen Sachstandsbericht vorgelegt in Sachen Klimawandel. Volker Mrasek hat für uns einen Blick hineingeworfen.
Antonio Guterres möchte endlich Nägel mit Köpfen sehen. Schon im Vorfeld des New Yorker Gipfels mahnte der UN-Generalsekretär viel größere Anstrengungen beim globalen Klimaschutz an. Der neue Bericht seines wissenschaftlichen Beraterstabs unterstützt ihn in dieser Forderung. Das Fachgremium hat zwei führende Köpfe. Einer ist die indische Energieökonomin Lena Srivastava. Sie war jetzt auch dabei, als die Autoren ihren aktuellen Sachstandsbericht vorstellten.
Uns wird immer klarer, dass sich der Klimawandel stärker und schneller auswirkt, als wir noch vor 10 Jahren angenommen haben.
Laut der Weltmeteorologieorganisation WMO erleben wir zurzeit die wärmste 5-Jahres-Periode der Aufzeichnungen. Dazu der finnische Meteorologe und Generalsekretär der WMO, Petteri Tallas.
Gerade erst wurden einige neue Temperaturrekorde aufgestellt. So war der Juli 2019 der bisher wärmste Monat auf der Erde seit 1850. Europa und Australien erlebten in diesem und im vergangenen Jahr ausgeprägte Hitzewellen. In Japan gab es 2018 die bisher extremste. Auch Indien und Pakistan litten unter Hitzewellen, die zu Todesfällen führten.
Daten zu dem neuen Bericht steuerte auch das globale Kohlenstoffprojekt bei. Geleitet wird es von dem US-Ökologen Rob Jackson. In New York berichtete er jetzt von den jüngsten Treibhausgastrends.
Der globale CO2-Ausstoß ist 2018 um 2,1% gestiegen. Der stärkste Zuwachs seit mehr als 5 Jahren. Wie kann das sein, wenn doch erneuerbare Energieträger gleichzeitig einen Boom erleben? Es liegt daran, dass sie fast nie fossile Energieträger ersetzen, sondern installiert werden, um einen weiter steigenden Energiebedarf zu decken. Was wir deshalb am meisten brauchen, ist ein effizienterer Umgang mit Energie. Nur so kann es klappen, fossile Kraftwerke vom Netz zu nehmen.
Doch die Entwicklung geht immer noch in die andere Richtung und die Trendwende beim Treibhausgasausstoß könnte noch eine ganze Weile ausbleiben. Der neue Report kommt hier zu einer sehr ernüchternden Einschätzung. Demnach werden die Emissionen über Jahre hinaus weiter steigen und noch nicht einmal 2030 ihren Höhepunkt erreicht haben. Das Ziel, die globale Erwärmung wenigstens auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, wird so immer unrealistischer. Das weiß auch Jon Christensen, dänischer Energieexperte beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen.
Die Staaten müssten ihre im Klimavertrag von Paris zugesagten Anstrengungen verdreifachen, um unter 2 Grad zu bleiben. Oder sie sogar verfünffachen, wenn wir maximal 1,5 Grad anstreben. Es muss also massiv nachgebessert werden. Und darum geht es ja bei diesem Gipfel in New York.
Niklas Höhne ist gespannt, welche neuen Angebote heute konkret auf den Tisch gelegt werden. Der Physiker leitet das New Climate Institute in Köln und bewertet regelmäßig die Klimaschutzanstrengungen von Industrie- und Schwellenländern. Unter ihnen gäbe es einige Vorreiter, sagt Höhne. Andere Staaten könnten ihnen ohne weiteres nacheifern.
Wir haben Dänemark zum Beispiel mit über 40% erneuerbaren Energien im Strombereich. Wir haben Südaustralien mit jetzt 50%. Ein Land wie Deutschland hat jetzt regelmäßig 40% Erneuerbare im Strommix. Ein anderes Beispiel ist Elektromobilität. Norwegen, Kalifornien, aber auch in China und jetzt auch in Indien. In diesen Ländern wird Elektromobilität stark gefördert und geht sehr viel schneller voran, als wir uns das je vorgestellt haben. Das müsste auch in allen Ländern passieren. Und wenn das alle Länder täten, dann wären wir tatsächlich so schnell, wie wir sein müssten.
Soweit der Beitrag von Volker Mrázek zum Klimastatusbericht, der im Vorfeld des UN-Klimagipfels in New York veröffentlicht wurde. Und dort sollen konkrete Pläne und Initiativen vorgestellt werden, mit denen die teilnehmenden Staaten ihre CO2-Bilanz verbessern möchten. Morgen beginnt dann in Karlsruhe eine etwas kleinere Konferenz, die einen Blick von außen auf solche Großveranstaltungen wie die in New York wirft. Der K3-Kongress untersucht, wie Erkenntnisse zum Klimawandel in der Gesellschaft kommuniziert werden. Mit einem der Teilnehmer habe ich vor der Sendung telefoniert, mit Michael Brüggemann, Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg. Ich wollte von ihm wissen, wie gut gelingt es denn solchen Mammutveranstaltungen wie dem UN-Klimagipfel in New York, die dort verhandelten Inhalte nach draußen zu kommunizieren zu den Bürgerinnen und Bürgern.
Die Gipfel selber können ja gar nicht kommunizieren, das müssen ja Sie machen, also die Journalisten. Aber es gelingt schon, Aufmerksamkeit zu erregen, weil massiv berichtet wird, wenn diese Gipfel anfangen. Aber von den Inhalten bleibt nicht besonders viel hängen.
Können Sie das einfach mal an einem Beispiel erläutern?
Ja, also wir haben Befragungen in der deutschen Bevölkerung gemacht, jeweils während des Klimagipfels in Paris und letztes Jahr dann nochmal wiederholt. Und wir haben immer gesehen, die Leute bekommen etwas mit, da gibt es einen Gipfel, haben ungefähr verstanden, worum es geht. Aber Hintergrundinformationen, worum es in Klimapolitik überhaupt geht und auch nur den Fakt, dass die Menschheit ihre CO2-Emissionen bisher überhaupt nicht effektiv reduziert hat. Oder dass wir in Deutschland viel mehr CO2 ausstoßen als in Ländern der dritten Welt. Diese ganz grundlegenden Hintergrundinformationen kommen bei den Bürgern leider nicht an.
Aber es bleibt doch bestimmt ein gewisser Eindruck hängen von den Inhalten, die dort vorgetragen werden. Wie fühlen sich denn die Menschen dadurch, durch diese Kommunikation, eher verunsichert, beruhigt oder sogar vielleicht mobilisiert?
Also bei dem Gipfel in Paris haben wir das ganz genau untersucht und da waren während des Gipfels die Leute sogar enttäuscht und dachten, ja, wir wissen jetzt gar nicht, was da passiert, weil da nämlich tatsächlich die Medien alle am Anfang des Gipfels berichtet haben und dann die Berichterstattung nicht weitergezogen haben. Und nach dem Gipfel war es so, nach Paris vor allem, da haben die Leute gedacht, oh schön, die internationale Klimapolitik tut etwas. Es hat aber nicht mobilisierend auf sie selber gewirkt. Sie haben nicht gesagt, ich selber muss jetzt auch was tun. Und sie haben auch nicht gesagt, Deutschland muss jetzt in Vorleistung treten, sondern es war eher so ein beruhigender Effekt. Ja, das läuft jetzt schon. In Paris haben sich die Leute ja auch alle auf die Schulter geklopft. Das waren die Bilder, die durch die Medien gegangen sind. Wir haben also das Klima jetzt in den Griff bekommen, was ein großer Irrtum war.
Ja, ich denke, die Art und Weise, wie Ergebnisse zum Klimawandel kommuniziert werden, die hat sich auch verändert in den vergangenen 10 Jahren. Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang soziale Medien und Netzwerke mit ihren Filterblasen und mit ihren Echokammern?
Die haben zunächst mal keine gute Rolle gespielt, weil sich in den sozialen Medien und in der Blogosphäre die Abstreiter des Klimawandels versammeln und vernetzen können und weiterhin den Stand der Forschung leugnen können und seriös recherchierende Medien da dann in den Hintergrund treten. Also was zum Guten verändert hat, war dann eben Fridays for Future, wo die Leute auf die Straße gegangen sind. Also das hat dann gar nicht mehr so viel mit den sozialen Medien zu tun, sondern ganz alte, klassische Demonstrationen, wo man auf die Straße geht und zeigt, wir sind viele Menschen, die unzufrieden sind mit der bisherigen Klimapolitik.
Ja, also auf der einen Seite Desinformation, auf der anderen Seite eher eine emotionale Ansprache. Inwieweit sind denn dann Fakten und wissenschaftliche Ergebnisse zum Klimawandel noch relevant für politische Entscheidungen und auch gesellschaftliche Prozesse?
Also emotionale Ansprache ist natürlich auch wichtig, um Menschen für etwas zu begeistern oder auch Wut auszudrücken, ist ja auch wichtig. Ja, und Fakten allein bringen Politiker nicht in Bewegung. Politik reagiert als System auf politischen Druck und nicht auf Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern.
Sagt Professor Michael Brüggemann von der Universität Hamburg. Vor einem halben Jahrhundert landeten die ersten Menschen auf dem Mond. Doch etwa 3 Jahre später schon erlahmte das wissenschaftliche Interesse und so wurde die bemannte Mondfahrt wieder eingestellt. Erst seit einigen Jahren fliegen wieder vermehrt Raumsonden zum Erdtrabanten. Und auch das Interesse an den alten Proben von damals ist offenbar wieder geweckt, denn sie lagern noch immer bei der NASA und sind für manche Entdeckung gut, wenn man nur genau genug hinschaut. Karl Urban mit den Einzelheiten.
Der Mond ist eine tote, knochentrockene Wüste, so dachte man.
After the Apollo missions, we had always thought the interior was bone dry.
Es war eine der wichtigsten Erkenntnisse des Apollo-Programms und sie war falsch. Auch Jeffrey Gillis Davis von der Universität von Hawaii ist heute ganz anderer Ansicht.
But with recent research in the last 10 years,
die Forschungsergebnisse der letzten 10 Jahre haben uns gezeigt, dass es im Mondgestein einige Tausendstel Promille Wasser gibt.
Das klingt nach wenig, brachte die Forscher aber in Erklärungsnot. Denn der Erdtrabant besitzt keine Atmosphäre und kann sein Wasser somit kaum halten. Zusätzlich fanden Raumsonden am Grund von Kratern an den Polen, die nie das Sonnenlicht erreicht, eine Schicht aus Wassereis. Bislang glaubten Forscher, der Sonnenwind sei dafür hauptsächlich verantwortlich, der die chemischen Bausteine des Wassers dort abgelagert hat. Aber Jeffrey Gillis Davis hat mit seinem Team nun einen neuen Urheber entdeckt, die rund 9 Tonnen Mikrometeoriten, die jeden Tag auf dem Mond einschlagen.
Wenn Mikrometeoriten beim Aufprall Energie übertragen, setzen sie im Gestein Wasser frei. Und es entstehen kleine Hohlräume. Wenn der Druck in ihnen wie in einem Kessel groß genug ist, brechen sie auf, geben das Gas über die Oberfläche ab und erzeugen einen kleinen Krater.
Die Planetologen wurden auf die chemische Reaktion aufmerksam, als sie Mondgestein unter einem Elektronenmikroskop untersuchten. Die Bilder sehen aus wie die Mondoberfläche im Miniaturmaßstab, mit kleinen Kratern der eingeschlagenen Mikrometeoriten und dazu winzigen Mikrokratern, die bislang von Forschern kaum beachtet worden waren.
The pits range from half a micron up to about 2 microns, so they're very small pits.
Nur 1/2000stel Millimeter klein, 50 mal dünner als ein menschliches Haar. Diese Pockennarbenkrater markieren laut Jeffrey Gillis Davis jene Stellen, an denen das mobilisierte Wasser austritt.
In our case, the micrometeorites can be dry.
Und die Mikrometeoriten können dabei komplett trocken sein. Um ihre Hypothese zu überprüfen, beschossen sie das Mondgestein mit einem Laser, um die Wärmeenergie des Aufpralls zu simulieren. Und es gelang wieder. In dem Mondgestein bildeten sich Pockennarben, aus denen Wasserdampf ausgaste. Damit sind die Geologen sicher, eine neue Wasserquelle auf dem Mond entdeckt zu haben, zusätzlich zu den Teilchen des Sonnenwindes.
Als nächstes wollen wir Bilanz ziehen. Wir wissen bereits, wie viel Sonnenwind ungefähr auf den Mond trifft. Wir wissen auch, wie viele Mikrometeoriten jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr dort aufschlagen. Die Frage ist, wie viel können Sonnenwind und Mikrometeoriten gemeinsam bewirken?
Solar wind and micrometeorites can combine.
Es ist eine Frage, die auch für die junge Erde relevant ist. Denn bislang glaubten Forscher, das Wasser der Ozeane sei erst durch wasserreiche Asteroiden und Kometen auf den Planeten gelangt. Vielleicht hatten aber auch viele winzige Meteoriten einen Anteil daran, das Wasser aus dem trockenen Erdgestein chemisch zu erzeugen.
Einschläge von winzigen Objekten haben Wasser auf dem Mond freigesetzt. Ein Beitrag von Karl Urban war das. Und damit kommen wir zu unserem täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Lucian Haas.
Britische Forscher haben erstmals nachgewiesen, dass die Bildung von Schmelzwasser an der Oberfläche von Eisflächen in der Antarktis dazu beiträgt, dass die Gletscher schneller ins Meer abfließen. Das Wasser versickert durch Spalten zum Grund der Gletscher und wirkt dort wie ein Schmiermittel. Die Forscher nutzten Satellitenmessungen und Bilder in Kombination mit regionalen Klimamodellen. Dabei konnten sie beobachten, dass manche küstennahe Gletscher wiederholt Tage oder Wochen lang ihre Fließgeschwindigkeit erhöhten, teilweise sogar verdoppelten. Die Perioden mit einem gesteigerten Tempo fielen mit Zeiten erhöhter Schneeschmelze zusammen. Die Studie ist im Fachmagazin Nature Communications erschienen.
Darmbakterien schädigen die Leber.
Forscher aus China haben eine Erklärung dafür gefunden, warum Menschen, die keinen Alkohol konsumieren, dennoch an einer sogenannten Fettleber erkranken können. Auch bei ihnen ist demnach Alkohol im Spiel, wenn auch versteckt. Die Betroffenen haben bestimmte Bakterien in ihrem Darm, die Zucker in Alkohol umwandeln. Die Forscher fanden in Stuhlproben eines Patienten, der ohne Alkoholkonsum häufig wie betrunken wirkte, einen besonderen Stamm des weit verbreiteten Bakteriums Klebsiella pneumoniae. Diese Mikroben produzierten größere Mengen von Alkohol. Weitere Untersuchungen an Patienten mit einer sogenannten nicht-alkoholischen Fettleber zeigten, dass auch viele von ihnen alkoholproduzierende Klebsiella-Bakterien im Darm besaßen. Bei gesunden Probanden war das selten der Fall.
Asiens Kraftwerken droht der Wassermangel.
Große Kraftwerke brauchen viel Wasser zur Kühlung. In Asien könnte das im Zuge des Klimawandels zum Problem werden. Forschende der Ohio State University haben untersucht, in welchen Regionen Asiens besonders viele Großkraftwerke geplant sind und wie die Regionen vom Klimawandel getroffen werden könnten. Dabei zeigte sich, vor allem in der Mongolei, in Südostasien sowie in Teilen Indiens und Chinas könnten die in Zukunft zu erwartenden, stärkeren Dürrephasen dafür sorgen, dass Kraftwerken zumindest temporär nicht genug Kühlwasser zur Verfügung steht.
Die Fukushima-Chefs wurden freigesprochen.
Ein Gericht in Tokio hat den früheren Vorstand des japanischen Atomkraftwerkbetreibers TEPCO freigesprochen. Drei Männer, darunter der ehemalige TEPCO-Chef Tsunehisa Katsumata, waren wegen der Atomkatastrophe von Fukushima angeklagt. Der Vorwurf lautete kriminelle Fahrlässigkeit. Sie sollen Warnungen zu möglichen Tsunami-Risiken für die Atomreaktoren von Fukushima nicht beachtet haben. Die Richter kamen in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass es unrealistisch sei anzunehmen, die Firmenchefs könnten sich auf alle Szenarien eines Tsunamis vorbereiten. Das Vorgehen des TEPCO-Managements hätte den staatlichen Sicherheitsrichtlinien entsprochen.
Die Zahl der Krankheitsfälle durch E-Zigaretten steigt.
Das geht aus Zahlen hervor, die die US-Gesundheitsbehörde CDC vorgelegt hat. Demnach seien in den USA inzwischen 530 Fälle von Lungenverletzungen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten erfasst. Zuvor war von rund 450 möglichen Erkrankungen die Rede gewesen. Zudem wurden bislang 6 Todesfälle gemeldet, die offenbar auf die Nutzung von E-Zigaretten zurückgehen. Die Ursachen für die Beschwerden sind nach wie vor unbekannt. In Deutschland und Europa ist bislang kein ähnlicher Anstieg entsprechender Fälle bekannt.
Ein Asteroidencrash steigerte die Artenvielfalt auf der Erde.
Vor 470 Millionen Jahren ereignete sich im Asteroidengürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter eine große Kollision. Die dabei entstandene Wolke aus Asteroidenstaub soll auch die Sonneneinstrahlung auf der Erde gedämpft und dadurch eine Eiszeit ausgelöst oder zumindest verstärkt haben, was letztendlich der Artenvielfalt einen enormen Schub gab. Schwedische Forscher stellen diese Theorie im Fachblatt Science Advances vor. Die Wissenschaftler analysierten Meeressedimente vor Schweden und Russland und stießen dabei auf extraterrestrisches Material, das sie dem Asteroidencrash zuschreiben.
Vielen Dank, das waren die Wissenschaftsmeldungen heute mit Lucian Haas.
Sternzeit, 23. September. Tiangong 2 abgestürzt. Seit Mitte Juli ist die internationale Raumstation wieder der einzige Außenposten in der Umlaufbahn. China hat seine Raumstation Tiangong 2 gezielt im Südpazifik versenkt. Der zweite Himmelspalast, so die Bedeutung des Namens, war vor 3 Jahren ins All gestartet. Einen Monat später, im Oktober 2016, dockte ein Shenzhou-Raumschiff an Tiangong 2 an. Die beiden Männer an Bord blieben 30 Tage in der Station. Es war der einzige Aufenthalt von Menschen an Bord. Zudem war es der bisher letzte bemannte Raumflug der Chinesen. Tiangong 2 war vor allem dazu da, verschiedene Raumfahrtmanöver zu testen. 3-mal koppelten robotische Fahrzeuge an, die die Raumstation mit Treibstoff versorgten. Mehrfach hat das Flugteam die Bahn verändert, bis die Station im Juli in die Atmosphäre gelenkt wurde und weitestgehend verglüht ist. Chinas Raumfahrtprogramm geht sehr gezielt voran. Allerdings werden die meisten Schritte nur 1 oder 2 Mal durchgeführt. Erfahrung mit Langzeitaufenthalten von Menschen im All hat das Reich der Mitte dadurch noch nicht. Die 30 Tage auf Tiangong 2 waren die bisher längste Mission. Frühestens im nächsten Jahr wird China seine nächste Raumstation in die Umlaufbahn starten. Sie soll aus 3 Modulen bestehen und dauerhaft bewohnt sein. Vielleicht reisen dann auch ESA-Astronauten dorthin. 2 lernen bereits die Sprache und haben auch schon an gemeinsamen Trainings mit ihren chinesischen Kollegen teilgenommen. Darunter der aus dem Saarland stammende Matthias Maurer.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Insolvenz. Der Reisekonzern Thomas Cook als das erste Brexit-Opfer.